Was glaubst du, ist der Traum von vielen von unseren Zuhörern und Zuschauern?
Boah, das ist so Spaß.
Ein Traum.
Traum vom Eigenheim, Traum von einem tollen Auto, ich weiß nicht, Traum von einer absolut glücklichen, einzigartigen Partnerschaft. Besser.
Fett verdienen und mit 40 in Rente gehen.
Okay, nur noch am Pool liegen müssen, okay.
Genau.
Okay, mit 40. Das ist mal anspruchsvoll.
Es klingt schon super. Mhm. Die Frage ist natürlich, klappt das? Und wie viel braucht man dafür?
Oh, Spoiler. Eine ganze Menge.
Was für eine Menge schauen wir uns in dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp an. Und zwar an einem realen Beispiel.
Oh, wow.
Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie.
Reales Beispiel. Also irgendwer, der jetzt mit 40 am Pool liegt, ja?
Ja, also die Person liegt nicht mit 40 am Pool. In der Realität wirst du vielleicht auch nicht mit 40 am Pool liegen.
Unwahrscheinlich, leider.
Aber wenn du dich fragst, ich schaffe es vielleicht nicht mehr, dass ich wahnsinnig viel Geld im Ruhestand habe, aber wie schaffe ich es, dass ich genug Geld im Ruhestand habe? Da helfen wir dir und zwar mit unserem kostenlosen E-Paper zur Altersvorsorge mit konkreten Rechenbeispielen, wie viel du zurücklegen musst. Link findest du in den Shownotes. Lad sie einfach runter, es hilft auf jeden Fall und ist super einfach erklärt.
Und vor allen Dingen ist das die exakteste Berechnung, das muss ich jetzt schon deutlich so sagen, die ich zum Thema Altersvorsorge kenne, weil wir haben wirklich alles eingerechnet. Wir haben natürlich auch das ganze Thema Steuer und vor allen Dingen haben wir auch das Thema Inflation über deine Lebenszeit gerechnet, weil viele Berechnungen gehen halt nur bis zum Beispiel 67. Naja, und jenseits der 67 hast du wahrscheinlich, hoffentlich, noch ein paar Jahrzehnte zu leben, in denen leider aber auch alles noch teurer wird.
Zurück zu unserem realen Beispiel in Rente mit 40. Also die Person existiert im echten Leben, sie ist aber nicht in Rente.
Okay.
Und zwar ist das Lothar Matthäus.
Da Lodda! Okay. Ist es also, okay, hätte Lothar Matthäus mit 40 zum Arbeiten aufhören können? Ja, also, ganz klar. Ja, hätte er.
Lothar Matthäus hat mit 40 aufgehört, professionell Fußball zu spielen. Die Älteren unter euch wissen das vielleicht noch.
So, jetzt gibt es den Lothar. Wer ist denn dieser Lothar Matthäus, von dem er redet?
Der deutscher Rekordnationalspieler.
Immer noch, oder?
Ich glaube, immer noch.
Oder ist Manuel Neuer vor ihm? Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, Lothar Matthäus ist noch Rekordnationalspieler. Auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, können wir Diskussionen in den Kommentaren auslösen, Lothar Matthäus, der beste deutsche Fußballer aller Zeiten.
Wow, jetzt wird es sehr steil.
That's
wird
the an hill
die,
I'm gonna
die,
die,
da, da, die Richtung biegen wir nicht ab. Ich lasse mich vielleicht noch ein auf, naja, auch schon beim besten deutschen Libero wird schwierig, ne? Der Vergleich mit Franz Beckenbauer. Okay, aber wir können jetzt auch eine Franz- und Lothar-Folge hier.
Das Wichtige ist, Lothar Matthäus hat seine Fixgehälter aus seiner Spielerkarriere öffentlich gemacht.
Ah, okay.
Der Haken, ohne Prämien, aber...
Und ohne Werbedeals und solche
genau,
Sachen.
Genau, okay. Irgendeinen Haken gibt es halt immer. Man muss nehmen, was man kriegt. Und die Gehälter haben wir, also unser Team Test und Analyse und ich, mal genommen und haben nachgerechnet, was passiert wäre, wenn Lothar Matthäus...
Wir beschäftigen mal Finanztipp, keine Nerds, nein.
Was passiert wäre, wenn Lothar Matthäus 50, 30, 20 befolgt hätte und dann mit 40 nach seiner Spielerkarriere in Rente geht. Also der ETF-Lothar ist ja dann der alternative... So eine alternative Zeitlinie, Mota Latteus oder so, ich weiß es nicht.
Also gut, Lothar Matthäus hat natürlich schon in den 80ern gespielt. Naja, theoretisch hätte er sich irgendwo aus Amerika so einen Indexfonds besorgen können. Also so ganz theoretisch wäre es gegangen. Abgesehen davon hat er bestimmt auch mal in Aktien gemacht, aber ob er da breit genug diversifiziert war, wissen wir nicht, steht ein bisschen zur Frage.
Wichtig ist also, es gibt keine Trainer- und Expertenjobs danach, aber es gibt auch keine Scheidungen.
Okay, ja, guter Punkt. Ich bin nicht so klatschspulewar, bin ich nicht so bewandert, aber ich weiß, dass da so einiges war.
Es gibt einfach nur quasi Golf oder ich weiß nicht, was man als Ex-Profi-Fußballer so macht. Keine Ahnung.
Und eine stabile Ehe. Undenkbar.
Ja. Ist ja erstmal die Frage, wie viel hat er jetzt verdient? Das ist laut dem Buch Transfer Insider bzw. der Sportbild, da habe ich das frech rausbekommen, hat er folgende Fixgehälter ohne Prämien bekommen. Also 1978, 79, da geht's los. Ja. 100 Mark im Monat beim ersten FC Herzogenaurach.
Das hat in den 70ern schon angefangen. Das war mir gar nicht bewusst. Das erste Mal, dass Lothar Matthäus für mich so auf die Bühne erscheint, war so 82 oder sowas in der Richtung.
1979 bis 1984, 2500 D-Mark im Monat bei Gladbach. Mit Prämien waren bis zu 100.000 Mark im Jahr möglich. Die Prämien haben wir aber rausgelassen, weil du ja nicht fix mit denen kalkulieren kannst. Also 2500 Mark im Monat, dann bist du bei 30.000 Mark im Jahr.
Sowas in Richtung. Das ist netto oder ist brutto?
Wir haben angenommen, dass das netto ist.
Okay.
Es gibt ja ganz oft, also Fußballer haben ja oft Verträge, in denen ihnen die Nettosumme.
Damit das international vergleichbar ist, sozusagen.
Genau. Genau. Mhm.
Okay. Und jetzt muss man natürlich gleich sagen, das sind alles Preise oder Gehälter, in dem Fall schon Gehälter natürlich, von Anfang der 80er Jahre. Ne? Also jetzt werden ein paar Leute ja, was waren das, 2500 Mark, 1250 Euro, das ist ja nichts. Ja, da hat auch so einiges anderes weniger gekostet. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch dazu.
1984 bis 1988, 500.000 Mark pro Jahr fix beim FC
Bayern. Wow, das ist schon ein großer Unterschied. Da ist er dann zum Star geworden. Da sieht man mal, wie schnell das dann geht, ja, wenn du dann auf einmal Nationalspieler wirst und international gefragt wirst.
Angeblich hat da übrigens der erste FC Köln Lothar Matthäus ein noch höheres Gehalt angeboten, damals vor dem Wechsel.
Als der FC Bayern.
Fast krass, oder? Mhm. Dann 1988 bis 1992 hat Lothar Matthäus bei Inter Mailand in Italien gespielt und da gab es 1 Million Mark, später dann 1,5 Millionen Mark im Jahr.
Also ich meine, klar, wir haben ja die Inflation nicht eingerechnet, aber es werden doch sich einige vorstellen können sozusagen, dass das jetzt nicht das Zehnfache geworden ist, seitdem, wie stark einfach krass die Spielergehälter seitdem gestiegen sind. Ja, also das ist natürlich ein Witz im Vergleich zu dem, was ein... Damals war er ja ein internationaler Superstar, einer der
Lothar Matthäus war Weltfußballer.
Genau, Weltfußballer, einer der besten Fußballer der Welt. Da erinnert sich noch gut, also zumindest ich erinnere mich noch gut, 1990, wir im Italien-Tor gegen Jugoslawien und so weiter. Da war der ganz, ganz weit vorne in der Welt und hat dann, wo sind wir jetzt gerade bei 1,5 Millionen, okay, netto im Jahr verdient. Aber wäre natürlich, keine Ahnung, deutlich mehr, eher das 20-fache heute.
Ja. 1992 bis 2000, dann zurück beim FC Bayern, 1,2 Millionen Mark. Und im Jahr 2000...
Er hat wahrscheinlich weniger verdient beim FC Bayern als in Italien. Da sieht man mal, wie weit die Serie damals vorne war. Ja, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Aber das war damals die, jetzt schweifen wir jetzt mehr mal so Fußball-Podcast, ja. Das war natürlich damals die Liga. Ja. Also was die Premier League heute ist, war damals die Serie A.
Im Jahr 2000 hat Lothar Matthäus dann zum Abschluss bei den Metro Stars in New York gespielt und da gab es 1 Million US-Dollar. Hm? Auch damals ist auch nochmal ein fetter Sprung, Mark-US-Dollar-Vergleich. Ja. Also es sind richtig dicke Gehälter und wir haben natürlich gerechnet 20% Sparrate, aufgeteilt 75-25 in Aktien, ETF und Tagesgeld.
Okay.
Also quasi 15% ist netto in den ETF und 5% ins Tagesgeld. Mhm. Genau, unsere Kollegen haben das mal durchgerechnet. Wichtig, komplett in Euro, also Mark auf Euro richtig zurückgerechnet und mit echten Kursdaten.
Ach nee, also ihr habt nicht pauschal irgendwie 6% pro Jahr angenommen oder 7 oder sowas, sondern echt. Jesus. Zeit haben die Leute.
Gut, okay.
Kommt ja auch was Interessantes raus.
Wichtig ist aber jetzt alles brutto, worüber wir reden. Also da ist keine Kapitalertragssteuer berücksichtigt.
Gut, okay, fair.
Genau, die Einzahlung.
Könnte ja ein Thesaurierer sein, Vorabpauschale gab es noch nicht, haben wir alles schön liegen lassen. Wir kommen jetzt wahrscheinlich auf Depotwerte, oder?
Genau, und unser nehmen wir mal den EDF-Lodder.
Der EDF.
EDF. Der zahlt jetzt.
Ich hab da gehört, da gibt es so EDF, ja? Oh, da diversifizieren.
Der zahlt jetzt in sein ETF ein und er legt los mit 7,67 Euro im Monat. Später dann 192 Euro, dann 3.200 Euro, 6.400 Euro und so weiter. Der höchste Einzahlungswert pro Monat, den er erreicht, sind 13.600 Euro im Monat im Jahr 2000, als er in den USA spielt.
Okay. Ist eigentlich, also schon viel, aber auch wieder nicht so viel, irgendwie, wenn man denkt, ja, also da kann ja dann Millionen zurücklegen. Na, auch wieder nicht. Ne? Also man geht ja schon davon aus, dass er sich ein gutes Leben gönnt und von seinem Millionengehalt 80% ausgibt. Ne?
Ist jetzt natürlich die Frage, wie viel ist da jetzt am Ende seiner Laufbahn drin, nachdem er so 22 Jahre Profifußball hinter sich hat?
Also was sind wir dann in welchem Jahr? Also bis zu welchem Jahr habt ihr sozusagen gerechnet?
Das ist dann im Jahr 2001 müsste das sein.
Okay, alles klar.
4,87 Millionen Euro Gesamtvermögen.
Gesamtvermögen, also sozusagen sein Depot plus das, was er auf dem Tagesgeld hat.
Genau. Sind 640.000 auf dem Tagesgeld.
Aha.
Und dann der Rest hier 4,1 Millionen.
Also keine Ahnung, also gute 4,5 Millionen Euro auf insgesamt Gesamtvermögen. Erster Kommentar von mir, ja, wenn man so lange so viele Millionen verdient hat, merkt man, dass 20% Sparquote nicht reichen, weil das, glaube ich, braucht man keine große Mathematik da hinterherstellen, dass das den bisher gewohnten Lebensstandard von Lothar Matthäus nicht abdecken würde.
Das ist absolut richtig, weil man muss natürlich jetzt auch sagen, der Unterschied zwischen Lothar Matthäus und dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, ist, das sind nur 22 Jahre Berufsleben.
Ja.
Was man da dran auch sieht, ist, auch wenn du krass hohe Einzahlungen machst, also jetzt sagen wir, du hast gar nicht in den Aktien-ETF investierst und wirst aber jetzt spät im Leben zu so einem richtig krassen Gutverdiener.
Ja.
Und wenn du dann anfängst, dann musst du da ganz schön reinbuttern, um das aufzuholen.
Ich glaube, der Clou, und deswegen, das ist schon echt ein gutes Beispiel jetzt gewisserweise hier mit dem Lodder, ist.
Das ist gar nicht so dumm, wie es sich
ja,
am Anfang
ja, ja, tatsächlich. Ne, auch gerade jetzt an einem Beispiel. Das kann man sich ja gut vorstellen, dass man irgendwie, sagen wir mal, in seinen 50ern nochmal richtig ordentlich Karriere macht und dadurch hast du natürlich nicht mehr so viel Zeit. Ist ja ganz klar. Ja, okay, du hast dann vielleicht viel übrig, kannst was in Aktien-ETF reinschieben. Aber in gewisser Weise quasi musst du das auch, weil in Anführungszeichen den Fehler, den unser ist letztendlich ist es ja ein Fantasieloder, den ihr da gemacht habt, der eben 80% ausgegeben hat, ist eben 80% auszugeben. Und nicht deshalb, weil er das jetzt einfach verschwenderisch gelebt hat oder sowas, sondern weil er das bestimmt dann auch gewohnt war. Also
ja.
Von den 22 Jahren war er dann, weiß ich nicht, mehr als die Hälfte irgendwas in der Richtung, war er gewohnt von x Millionen im Jahr zu leben und von so einem Lebensstandard halt wieder runterzukommen. Ja?
Ja.
Jetzt könnte man sagen, ja, der hat ja 4,5 Millionen da irgendwie auf dem Depot, da wird man ja irgendwie halbwegs davon leben können. Ja, natürlich kannst du schon irgendwie davon leben, aber bestimmt nicht ein Millionärsgehalt. Das ist halt der Unterschied. Und genauso geht es dir, wenn du in deinen 50ern Karriere machst. Wäre es halt schon sinnvoll, einen ordentlichen Teil wegzusparen, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du dir jetzt einen richtig hohen Lebensstandard, wenn du da 50, 30, 20 machst, also mit anderen Worten 80% ausgibst, wahrscheinlich dann eher, keine Ahnung, 25, oh Gott, das kann ich nicht rechnen, sagen wir mal einfacher, 20, 60, 20 machst, ja, weil also deine Fixkosten nur noch 20% betragen, dann gibst du 60% für, sagen wir es mal deutlich, Luxus aus und sparst nur 20% weg. Wenn du dich an diese 60% Luxus gewöhnst über die letzten 10 Jahre deines Arbeitslebens, das wirst du in die Rente nicht halten können und dann wird's hart.
Das ist natürlich die Frage, was passiert jetzt in der Rente? Also er geht jetzt mit 40 in Rente.
Ja.
Entnahme 150.000 Euro im Jahr, haben wir mal angenommen. Mhm. Das ist schon eine Menge Geld.
Das ist schon eine Menge Geld und trotzdem hat er vorher, wir waren ja bei Nettogeldern, hat er das Zehnfache verdient. Und 150 vor Steuer, ne?
Vor Kapitalertragssteuer.
Vor Kapitalertragssteuer und er hat vorher irgendwas in der Größenordnung 1 bis 1,5 Millionen Euro oder eher 1,5 Millionen Euro netto verdient.
Da sind wir jetzt ein bisschen höher, als wir empfehlen würden. Das sind 3,55% des Depotwerts.
Okay. Also es ist hoch, aber nicht jetzt total übermäßig in Name. Ja?
Also wir sind bei 3,5%. Also wir empfehlen ja diese 3% immer, aber genau 3,5%. Das macht übrigens dann 12.500 Euro im Monat.
Mhm.
Rententaschengeld sozusagen.
Und brutto vor Steuer nochmal, aber ja.
Hm. Brutto, aber wir haben das jedes Jahr mit der Inflation erhöht.
Mhm.
Im Anschluss.
Also 2% irgendwie sowas, Größenordnung, ja, pro Jahr erhöht, ja.
Du hast jetzt die wichtige Frage ja schon angesprochen. Reichen die jetzt diese 12.500 Euro? Ist natürlich erstmal eine grundsätzliche Frage.
Jetzt waren wir bei euch, also ich weiß nicht, ob ich jetzt was vorwegnehme, aber das ist natürlich genau der Punkt. Natürlich kann man jetzt sagen, auch wenn jetzt deine Steuer weggeht und so weiter, natürlich kannst du nicht nur davon leben, du kannst auch gut davon leben. Aber nochmal, wenn wir davon ausgehen, der hat ein Luxusleben gewohnt.
Ich,
ja?
Ich also, kann dir da eine Zahl dazu geben.
Okay, krass.
Zur besten Zeit seiner Karriere hatte der Mann bei 50, 30, 20 ein Freizeitbudget von 450.000 Mark im Jahr.
Im Jahr. Also keine Ahnung, Größenordnung knappe 40.000 im Monat.
Du kannst dir da von deinem Freizeitbudget einen Ferrari kaufen und dann hast du immer noch 250.000 Mark.
Genau, also na, muss man sich auch mal vorstellen, so ein Leben, also wie man sich halt dann vorstellt, Jetsets, ja, du lebst eigentlich nur die ganze Zeit in Hotels, isst dauernd in den feinsten Restaurants und so weiter. Natürlich ist es ein Luxusleben und da reichen halt dann 12.500 Euro aus dem Depot vor Steuern natürlich nicht. Und jetzt ist halt die Frage, kannst du dich wieder das, also was ich hier voraussetze und was wir ganz deutlich vielleicht mal ansprechen sollten, ist sozusagen, ja, wir sollten uns alle klar machen, wie schwer es ist zu verzichten. Was du dir angewöhnt hast über, da brauchst du das, nach meiner Einschätzung, nicht 10 Jahre lang angewöhnt. Da reicht, wenn du 3 Jahre so lebst, ja, dann bist du das einfach gewöhnt. Da steigst du nicht mehr in, Entschuldigung, also wenn du dann ins 3-Sterne-Hotel wieder musst, das hört sich jetzt so großkotzig an, aber es ist einfach so. Ja, du bist es dann gewöhnt, dass das feine Zimmer schön sind und so weiter. Und
du warst davor ein Weltstar.
Genau. So. Da bist du nicht mehr zufrieden mit einem 12 Quadratmeter Hotelzimmer.
Was man aber auch wiederum sagen muss, wenn jetzt Du sagst ja immer, man soll nicht so starke Lifestyle-Inflation machen.
Genau, also wir reden hier gerade Lifestyle-Inflation, absolut.
Aber ich glaube, man muss jetzt unserem ETF-Lothar schon zugestehen, wenn du da von deinen 30.000 Mark im Jahr in Gladbach auf die 500.000 Mark im Jahr beim FC Bayern gehst, da wirst du Lifestyle-Inflation machen. Weil
natürlich.
Das wird passieren.
Das wird passieren, das ist auch gar nicht verhinderbar. Die Frage ist, das ist ja keine 0- oder 1-Geschichte. Ja? Wie viel gibst du aus? Und am leichtesten, nochmal, lässt sich das halt begrenzen, für uns alle übrigens, ja, an der Sparquote natürlich.
Ja.
Ja, wenn du es schaffst, von deinem hohen Gehalt halt überproportional wegzulegen, dann gewöhnst du dir das gar nicht erst an und kannst, das ist natürlich immer die Voraussetzung, wenn du sagst, es ist mir scheißegal, ja, mir ist wurscht, wie später ich im All, ich lebe jetzt und so weiter, solange du deine bewusste Entscheidung, wir sind nicht die Moralapostel hier, ja, wenn du sagst, ich will einfach so leben, ich habe jetzt 10 Jahre ein super Gehalt und ich weiß, dass ich danach umziehen muss und sehr viel kleinere Brötchen backen muss und dich da eine bewusste Entscheidung triffst, ja, das ist kein Problem. Aber das ist nicht so einfach und diese Lifestyle-Inflation ist sehr hartnäckig einfach.
Aber wenn du jetzt mal überlegst, wenn der jetzt bei diesen 500.000 Mark, bei diesem Lebensstandard, danach nicht mehr höher gegangen wäre, lebensstandardmäßig,
ja. Das wär,
dann hättest du ein brutal höheres
Vermögen. Absolut, genau. Und ich bin mir auch sicher, dass es, also ich bin jetzt nicht der Fußball-Insider und so weiter, aber ich glaube, dass da die Lebensstandards sind schon auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, das gibt Ich glaube, sehr viele Fußballer, die genau wissen, hey, ich habe jetzt 10 Jahre vor mir, da muss ich wirklich ordentlich was zurücklegen, weil ich werde danach aller Voraussicht nach nicht mehr so gut verdienen. Also kann ich mir auch nicht den entsprechenden Lebensstandard lösen. Und natürlich lieben die dann besser, die werden sich in aller Regel natürlich eine gute Immobilie kaufen, wahrscheinlich nicht nur eine und entsprechende Autos fahren und alles weiter. Aber es macht halt einen Unterschied, ob du sehr gut lebst oder ob du in Saus und Braus lebst. Ja.
Ist ja auch ein Unterschied, keine Ahnung, kaufst du dir alle 2 Jahre einen neuen Porsche 911 oder kaufst du dir alle 2 Jahre einen neuen Golf GTI? So, also allein da fängt es wahrscheinlich schon an.
Natürlich, ganz klar. Sind auch bei denen übrigens ganz viele kleine Entscheidungen, so wie bei uns auch. Und übrigens, weil ich will mich jetzt hier nicht als den absoluten Sparapostel kennzeichnen, kenne ich dich bei mir selbst, dieses Thema Lifestyle Inflation auch? Ja, natürlich mache ich heute regelmäßig größere Urlaube, als ich das früher gemacht habe. Ja, klar, wir sind 10 Jahre lang, das kann ich auch offen sagen, mit der Familie nach Italien gefahren. Ja, das war halt der Standardurlaub, wären wir aber nicht drin.
Ja. Das Krasse ist aber jetzt, also unser ETF-Lothar ist jetzt in Rente und kriegt da monatlich seine 12.500 raus. Das würde bis 2046 reichen, da wäre der Mann 85. Die notwendige Entnahme für diesen Standard wären dann übrigens 30.500 Euro im Monat. Aber 2046 macht er quasi die letzte Entnahme und dann ist das Vermögen weg.
Und wie viel hätte er da, insgesamt? Oder nee, das waren bezogen auf diese 4,7 Millionen, die
genau, haben, okay. Und da wäre dann das Vermögen komplett abgeschmolzen.
Mhm. Gut, ist natürlich auch ein bisschen knapp geplant. Ne? Also älter als 85 darf er dann nicht werden, weil gesetzliche Rente dürfte sehr überschaubar sein. Ja,
genau. Wahrscheinlich. Man muss natürlich jetzt sagen, und das ist auch so ein bisschen, das ist ja einfach das Sternchen, das da wichtig ist. Es kann natürlich auch sein, dass er große Aufgaben, wie zum Beispiel das Haus abzubezahlen oder die Villa, in der man dann lebt, dass das im Berufsleben aus den 50% Lebenshaltungskosten passiert ist.
Klar, ist auch ziemlich wahrscheinlich, wäre auch sinnvoll, muss man sagen. So.
Also wäre das schon mal erledigt und man hat dann natürlich, wovon wir jetzt mal ausgehen würden und was man natürlich auch ein bisschen mit einrechnen muss, wenn der Mann in Rente ist, du hast dann natürlich einmal dieses Riesenhaus, das du irgendwann verkaufen kannst und der Mann besitzt bestimmt auch Wertsachen, die man im Notfall
hat.
Also der Mann hat eine WM-Goldmedaille von 1990, also massive Wertsachen.
Stellen wir uns jetzt gerade den alternden Lothar Matthäus, also den Rentner Lothar Matthäus vor, wie er seine Goldmedaille
eBay.
Bei eBay vielleicht nicht, aber irgendwo
in so einem Auktionshaus.
In so einem Auktionshaus versetzt. Es geht halt nicht mehr anders.
Also ich habe auch tatsächlich, also das ist jetzt aber hier so ein bisschen Gossip, ich glaube, der Mann hat seine Finanzen absolut im Griff.
Mhm.
Der ist ja auch nie bei irgendwelchen Reality-Shows oder so. Also
gut, aber hat ja auch noch laufende Einnahmen durch als
TV-Experte.
Genau,
und ist gefragter TV-Experte und so.
Also sieht er jetzt bestimmt nicht schlecht, muss man deutlich sozusagen. Aber es wäre zum Beispiel interessant zu wissen sozusagen, gut, man muss natürlich auch sagen, als Profifußballer hast du tendenziell auch nicht ganz so viel Zeit. Ja, das spielt schon eine große Rolle. Das sage ich immer wieder.
Der hatte eine wahnsinnig lange Karriere, bei der er auch lange gut verdient hat. Also der hat das, was wahnsinnig viele Profifußballer nicht haben.
Stimmt, genau. Aber mit dem Thema Zeit wollte ich ansprechen, ja, weil auch das ist so ein Thema, was ich öfter mal beim Thema Vermögensaufbau und auch Altersvorsorge kriege. Ja. Also jetzt bin ich doch jung, jetzt kann ich leben. Ja, das ist richtig und du weißt nicht, wie spät, wie es dir später geht. Und sagen wir mal ehrlich, ja, es kann auch sein, dass du leider ins Gras beißt, bevor du jemals da wirklich von aus deinem DBO was entnimmst. Ja. Ja, muss man auch mal so hart ansprechen. Ja. Aber die Chance ist sehr hoch, dass du in Rente gehst und auf einmal so viel Zeit hast wie nie zuvor in deinem Leben oder zumindest nicht seitdem du ein Kind warst. Ja. Und Zeit haben bedeutet jede Menge Zeit, Geld auszugeben.
Ja.
Zumindest mal, ich sag jetzt mal, also so rechne ich das für mich, zumindest mal die ersten 10 Jahre meiner Rente. Ja, da bin ich wahrscheinlich noch relativ fit und beabsichtige durchaus noch einiges von der Welt zu sehen.
Was man aber halt auch sagen muss bei unserer ganzen Nummer hier, jetzt klar für unseren ETF-Lothar, sozusagen den virtuellen Lothar, sind jetzt diese 12.500 Euro Budget ein ziemlich harter Einschnitt im Vergleich zu vorher. Aber es haut trotzdem hin, dass er mit 40 in Rente gehen kann.
Ja, das stimmt natürlich.
So also kann man es nicht aussehen. Klar, der Lebensstandard muss dann kleiner sein als vorher, aber es würde hinhauen.
Ja, also ich meine, jetzt mal habt ihr diese Berechnung, diese bewundernswerte Berechnung für einen Extremfall Lothar Matthäus gemacht, ja?
Unsere Kollegen im Team Test und Analyse, absolute Top-Berechnung. Ich liebe es so sehr.
Super. Aber was man halt daraus lernen kann, ist sozusagen, je früher du, sagen wir mal realistischer, vielleicht nicht aufhören willst zu arbeiten, aber weniger arbeiten. Das ist auch immer so. Ne? Es ist immer wieder der Gedanke, es geht ja nicht um 0 oder 1. Ja? Wir haben alle die Möglichkeit, irgendwann mal auf Teilzeit zu gehen und diese ganzen Geschichten, also nicht alle, aber die allermeisten auf Teilzeit zu gehen, ja, und da einfach runterzufahren und dadurch Lebensqualität zu gewinnen. Je mehr du sparst, je höher deine Sparquote ist, desto weniger gewöhnst du dir einen bestimmten Lebensstandard an, desto leichter fällt es dir dann auch auf Gehalt irgendwann zu verzichten, dass du aus deinem Depot, aus deinem Vermögen ersetzen kannst. Und ja, da gibt es natürlich keine Vorschriften dazu. Ja? Wie viel willst du? Ich meine, umgekehrt, ganz wichtig, auch die Zeit ist jetzt voll. Das ist jetzt an unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die manchmal, da kennen wir ja auch viele Beispiele, das Problem haben, unter einem Spardruck, Sparzwang zu stehen. Und es gibt, ja, kann man auch zu viel wegsparen? Ja, natürlich. Dann nämlich, wenn du heute nicht glücklich bist.
Ja. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen uns das einfach mal so an, weil es eine schöne, so eine Frugalistenrechnung
genau,
ist, was
das
möglich
ist klassische, wäre. Das klassische Frugalistenproblem. Ja? Auf wie viel kann ich heute verzichten, um später von meinem Geld leben zu können, weil ich eh schon nicht so viel gewöhnt war.
Und wenn unser ETF-Lothar hier jetzt wirklich verzichtet hätte und quasi mehr als 20% Sparquote gehabt hätte, dann würde das Vermögen ja weit über die 85 reichen.
Klar.
Damit kommen wir zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer nach unserem kleinen Ausflug in die Welt von Klatsch und Tratsch. Und die erste kommt von VTN Pix und zwar ist die Hazer Edi. Soll ich den Freistellungsauftrag ausnutzen oder das Geld über die Steuererklärung zurückholen? Was ist besser?
Also kurz, was ist die Frage hier sozusagen? Ja, letztendlich geht es um die Anwendung der 1.000 Euro Sparerpauschbetrag pro Jahr, die man ja per Freistellungsaufträgen auf seine verschiedenen Banken verteilen kann und dadurch ausnutzen kann. Oder konsequent, so mache ich übrigens, man macht überhaupt keinen Freistellungsauftrag, ja, und holt sich das zu viel an Kapitalertragssteuer, was man gezahlt hat, immer im nächsten Jahr mit der Steuererklärung zurück. Ich mache das so, warum? Weil es einfacher ist. Ich muss sowieso jedes Jahr eine Steuererklärung machen. Wer es nicht macht, verschenkt Geld, ja, und dann ist es überhaupt keine Mühe, in diese Steuererklärung die Jahressteuerbescheinigung von den Banken einzutragen. Das mache ich über meine Steuersoftware total easy und dann kriege ich mein Geld zurück. Richtig ist es, dass ich dadurch dem Staat, naja, irgendwas zwischen ein paar Monaten und im schlimmsten Fall vielleicht 18 Monaten lang Geld geliehen habe, das eigentlich mir zusteht. Wenn du sagst, für die kleine Summe Unterschied, die das macht, ja, wir reden hier wahrscheinlich von paar Euro, 10 Euro. Also man muss ja dann eigentlich die Zinsen nehmen auf das, für die Zeit, die ich dem Staat das Geld geliehen habe. Diese paar Euro sind es mir wert, mir eine kleine Tabelle anzulegen, wo ich welchen Freistellungsauftrag eingetragen habe, auch zu checken, ob die immer, also mindestens einmal im Jahr zu checken, sind die richtig eingestellt, weil eine Vorabpauschale ändert sich wieder, dann ist durch meinen Sparplan ein Tagesgeld größer geworden oder auch ein ETF-Depot größer geworden, wenn dir das alles Mühe ist. Alles gut, ich will nur hier den Druck nehmen. Man macht überhaupt nichts falsch, wenn man das einmal im Jahr mit der Steuererklärung erledigt.
Die zweite Frage kommt von Ahmed Aslan und er fragt, wie oft soll man das Tagesgeldkonto wechseln?
Also grundsätzlich würde ich sagen, das Tagesgeldkonto solltest du überprüfen im Rahmen deines Jahreschecks. Ja, also wenn du einmal im Jahr über dein Zeug drüber schaust, Stromvertrag wechseln, Krankenkasse wechseln, dann kannst du auch schauen, ob du dein Tagesgeldkonto wechseln kannst. Das würde normalerweise einmal reichen. Und wenn es da nur um 0,1-0,2% Verbesserung geht, dann lohnt sich es auch, ehrlich gesagt, nicht das zu wechseln. Aber so, ne, aber das kennen wir ja auch zu Genüge, wenn es dann größere Zinsdifferenz werden, dann lohnt sich schon. Es sei denn, und das darüber informieren wir dich ja bei Finanztipp immer, es gibt, wie 2022 vor allen Dingen, riesige Zinsänderungen. Ja? Also auf einmal gehen die Zinsen durch die Decke, vor allen Dingen 2023 war das, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, ja, also sagen wir mal, da hast du halt bisher, bist du mitgeschwommen mit so einem Tagesgeldkonto, ich mache jetzt ein fiktives Beispiel, bei 1% und einfach mal, auf einmal steigt das Zinsniveau auf 2,5%. Ja, dann ist es wahrscheinlich schon angesagt, vor allen Dingen, wenn du viel Geld auf dem Tagesgeld liegen hast, auch aktuell mal unterjährig sozusagen zu wechseln.
Der praktischste Hinweis ist wahrscheinlich einfach so im Hinterkopf haben, was man so ungefähr bekommt. Muss ja nicht genau sein, dass du einfach weißt, okay, ich bekomme so 1,7.
Genau.
Und dann halt schauen bei uns in der Finanztipp-App zum Beispiel, was es gerade an guten Angeboten gibt. Kannst ja jede Woche einmal reinschauen, einmal im Monat einmal reinschauen, wie du Bock hast. Und wenn du dann siehst, boah, jetzt gibt es aber deutlich mehr, vielleicht sollte ich wechseln, dann ist der richtige Zeitpunkt.
Genau, aber wie gesagt, wenn es da große Bewegungen gibt, dann kriegst du das, wenn du Finanztipp folgst, egal auf welchem Kanal. Dann würden spätestens hier würde man auch einen Podcast machen, wenn man sagt, boah, die Tagesgeldzinsen sind jetzt um einen Prozentpunkt gestiegen. Das wäre nämlich also innerhalb von kurzer Zeit, wäre schon eine große Verschiebung, das würdest du hier sicher mitbekommen. Ansonsten reicht das, wenn du einmal im Jahr drauf schaust.
Und die letzte Frage kommt von Veri Peri. Ich weiß, was richtig ist, habe aber Angst vor der Umsetzung. Wie schafft man Vertrauen?
Oh, das ist ja mal interessant. Was würdest du denn sagen, Emil?
Ich verstehe das Dilemma. Ist ja auch, wir haben ja letztens ein bisschen über so Sprungtürme gesprochen. Mhm. Ist ja auch wieder ein bisschen so dieses Sprungturm im Schwimmbad-Problem. Ja. Meiner Meinung nach hilft am besten, wenn du die Herausforderungen abstückelst. Mhm, also eine To-Do-Liste machen.
Ja.
Und zum Beispiel, jetzt sagen wir, unsere Userin, unser User weiß, dass ein Aktien-ETF richtig wäre, hat aber Angst, damit loszulegen. Dann würde ich mir machen, Schritt 1, übermorgen um 19 Uhr, ich mache mir eine Kalendererinnerung in meinem Handy, suche ich mir ein Depot aus. Mhm. Dann gehe ich in Finanztipp-Depot-Vergleich, suche mir da eins aus und eröffne es. Mhm. 5 Tage später ist das wahrscheinlich abgeschlossen. Überweise ich dann Betrag X, man kann zum Beispiel auch einen kleineren Betrag zum Start nehmen, auf das Verrechnungskonto. Und wenn es dann da ist, am Tag danach wieder, keine Ahnung, um 16 Uhr oder so, mache ich mir wieder einen Reminder, mache ich dann meine erste Sparrate in den Aktien-ETF. Gehst du in unseren ETF-Finder, gibst dein Depot ein, welchen du nehmen sollst, dann weißt du den auch. Also wirklich einfach das in einzelne To-Dos aufteilen und dann quasi das Gewicht so Stufe für Stufe hochtragen und nicht das ganze Ding auf einen.
Genau. Und ich finde, also Klassiker ist natürlich da immer der ETF-Sparplan. Na, dann fängst du halt mal mit einem kleinen ETF-Sparplan an. Ich sag jetzt was, 50 Euro im Monat. 100 Euro im Monat, hängt natürlich total vom Einkommen ab, um einfach mal ein Gefühl zu gewinnen. Jetzt weißt du eigentlich, ja, ich habe aber, ich mache mal ein krasses Beispiel, 20.000 Euro auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch liegen und weißt, die sind da eigentlich Blödsinn, aber ich traue mich einfach nicht. Ja, aber bevor du gar nicht machst und lange abwartest, und wir kennen diese Fälle ja auch, wo jahrelang sozusagen, ja, ich komme da nicht weiter mit dem Thema, na, dann machst du halt mal einen Sparplan und vielleicht erhöhst du den Sparplan mit der Zeit auch und irgendwann traust du dich dann mal 5.000 Euro von deinen 20.000 Euro da zu investieren. Und dann mit der Zeit wird es mehr. Besser, als wenn du nichts gemacht hättest. Und eine Ergänzung noch, vielleicht geht es ja gar nicht jetzt ums Investieren, vielleicht geht es ja auch um andere Themen, dass man ganz viele Sachen auch einfach mal ausprobieren kann. Man kann zum Beispiel ein kostenloses Girokonto eröffnen, wenn man genau weiß, mein Konto bei meiner alten Bank ist eigentlich viel zu teuer, aber trotzdem traue ich mich nicht da weg. Naja, dann öffne ich halt das zweite Mal als de facto Zweitkonto und schaue mir das halt mal an. Und gewinne vielleicht mit der Zeit dann Vertrauen. Oder ja, gibt x Beispiele. Ich hole mir mal so eine Steuersoftware, weil ich genau weiß, wie ich das bisher mache, ob jetzt mit Elster oder sonst irgendwie, das ist eigentlich ein Quatsch. Und schaue mir die Steuersoftware erstmal an, denn in aller Regel zahle ich erst, wenn ich mit dieser Steuersoftware dann tatsächlich abgebe. Und wenn sie mir nicht gefällt, naja, dann mache ich es halt wieder auf meine alte Methode.
Ich würde sagen, es gilt immer so ein bisschen, das, was auch im Stau oder im Zug gilt, langsam fahren ist besser als gar nicht fahren.
Richtig.
Also einfach langsam, teilst den einzelnen Schritt auf, langsam loslegen und dann läuft das alles. Und für alle Fragen sind wir für dich da, unsere Ratgeber, unsere Apps, Instagram, YouTube, egal wo, du wirst uns finden und wir versuchen, dir so gut es geht zu helfen.
So machen wir das.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.
Bis dann, macht's gut.